NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend zusammen. New York, Rio, Tokio, überall sind sie schon gewesen, die Rolling Stones. Nur Havanna hat bisher noch gefehlt im Welttourneeplan. Aber jetzt waren sie da, die Stones auf Kuba, und wir haben zugehört. Wir berichten aber auch über den Krieg gegen den Terror. Denn bei einem US-Angriff ist der Vizechef der Terrormiliz IS getötet worden. Außerdem kommentieren wir die Auswirkungen des Klimawandels, der sich verfestigt, laut der Weltorganisation für Meteorologie. Als erstes aber die Terroranschläge von Brüssel. Seit Dienstag laufen Razzien der belgischen Behörden auf Hochtouren und die Ermittlungen zeigen Ergebnisse. Heute wurde der dritte mutmaßliche Flughafenattentäter festgenommen. Das ist der Mann mit Hut, wie er oft genannt worden ist, aufgrund der Bilder einer Überwachungskamera. Und diese Festnahme ist heute Thema Nummer 1 in Belgien.
Es ist die Topmeldung der belgischen Nachrichten, die Meldung, auf die vor allem viele Brüsseler tagelang gewartet haben. Der Mann mit Hut, der dritte Attentäter vom Flughafen Zaventem, sitzt in Untersuchungshaft. Nachdem mehrere Medien bereits gestern spekuliert hatten, ob es der Polizei gelungen sein könnte, den meistgesuchten Terroristen des Landes dingfest zu machen, veröffentlichte die Staatsanwaltschaft heute, am frühen Nachmittag, den Haftbefehl. Faisal C. oder Faisal Chefou, für Medien und Öffentlichkeit in Belgien ein neuer Name in der Akte über die Brüsseler Attentate, bei denen 31 Menschen ums Leben kamen und an die 300 teilweise schwer verletzt wurden. Doch das Bild zu diesem Namen kennen Sie seit Dienstag. Danach handelt es sich um jenen Mann mit Kinnbart, der aus dem Überwachungsvideo vom Tag des Anschlags mit einer weißen Jacke und einer dunklen Kopfbedeckung zu sehen ist. Neben ihm die beiden Selbstmordattentäter, deren Identität schon etwas länger geklärt ist.
On y voit Ibrahim El-Bakraoui, mais aussi Najim Larchaoui, le troisième homme, lui, qui n'avait pour l'instant pas été identifié.
Chefou, der ominöse Mann mit Hut, sei in der Nacht zum Freitag bei einer Razzia im Brüsseler Stadtteil Skabeck festgenommen worden. Ihm werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Mord in mindestens 11 Fällen zur Last gelegt. Außer ihm befinden sich derzeit noch 5 weitere Personen im Justizgewahrsam. Für die Behörden ist Chefou kein Unbekannter. Er ist Belgier, von Beruf freier Journalist und steht im Verdacht, Jugendliche für den sogenannten Heiligen Krieg in Syrien rekrutiert zu haben. Bei einer Gegenüberstellung soll ihn der Taxifahrer wiedererkannt haben, der das Killer-Trio vor 4 Tagen von Skabeck zum Flughafen fuhr.
C'est précisément ce chauffeur de taxi qui a reconnu cet homme lors d'une confrontation visuelle.
Die Kofferbombe, die der Beschuldigte mutmaßlich bei sich trug, war aus noch unbekannten Gründen nicht explodiert. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung habe man weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, heißt es. Für die Ermittler ist Chefou nicht nur Tatverdächtiger, sondern auch ein wichtiger Zeuge. Wäre er doch der bisher einzige Beteiligte an den Anschlägen von Brüssel, der über die Verbrechen Auskunft geben kann. 3 seiner Komplizen sind tot, einer vermutlich noch auf der Flucht, und der inhaftierte mutmaßliche Kopf des Netzwerks, Salah Abdeslam, schweigt. Das Einzige, was nach Angaben der Bundesanwaltschaft noch aussteht, um letzte Gewissheit zu haben, ist ein DNA-Test.
Il faut avoir des preuves ADN, c'est vrai, des empreintes.
Der lang ersehnte Verhandlungserfolg dürfte dem massiv unter Beschuss stehenden Innenminister Yann Jambon gelegen kommen. Er musste sich gestern zusammen mit dem Justizminister erstmals vor dem Parlament zu diversen Ermittlungspannen im Antiterrorkampf äußern. Dass Jambon einem Verbindungsbeamten der Polizei vorwirft, eine wichtige Information der türkischen Kollegen über einen der Attentäter zu spät weitergeleitet zu haben, hat bei der Polizeigewerkschaft für Empörung gesorgt. Deren Chef Vincent Gilles hält das Vorgehen Jambons für ungerecht und wittert ein Bauernopfer.
C'est complètement injuste. Le message envoyé hier, c'est dire j'ai trouvé le coupable, je vais le sanctionner.
Bericht aus Brüssel von Holger Roman. Paar Erfolgsmeldungen hat die belgische Polizei also jetzt. Vor den Anschlägen allerdings scheint in Belgien ungewöhnlich viel schiefgelaufen zu sein. Angeblich hat es schon vor Monaten konkrete Warnungen aus der Türkei und Griechenland gegeben, aber die belgischen Behörden hätten sie ignoriert, so heißt es zumindest. Aber auch die Terrorfahndung in Deutschland, da läuft nicht alles glatt. Der vorgestern in Gießen festgenommene Mann, der ist wohl unschuldig. Einzelheiten von Michael Götschenberg.
Der 28-jährige Marokkaner, der am Donnerstag am Gießener Bahnhof festgenommen wurde, hatte nach Informationen von RBB und SWR offenbar doch keine Verbindung zu den Attentätern von Brüssel. Zwei SMS in seinem Handy hatten den Verdacht erregt, er habe in Verbindung zu den Attentätern oder zu ihrem Umfeld gestanden. In Sicherheitskreisen heißt es, Ermittlungen der belgischen Behörden hätten ergeben, dass es sich um eine Verwechslung handle. Der Mann habe einen Bekannten, dessen Name fast identisch sei mit dem des Selbstmordattentäters in der Brüsseler U-Bahn, Khaled El Bakraoui. Dieser Name stand in einer SMS im Handy des 28-jährigen Marokkaners, die im Vorfeld der Anschläge in Brüssel gesendet worden war. In einer weiteren SMS, die er wenige Minuten vor der Explosion in der Brüsseler U-Bahn empfangen hatte, hatten die Ermittler lediglich das Wort fern gefunden und deshalb vermutet, es könne sich um eine Abschieds-SMS des Attentäters handeln. In Sicherheitskreisen heißt es dazu, man gehe nun davon aus, dass es sich lediglich um das Wort wo handelt, transkribiert aus dem Arabischen. Eine Sprecherin des Generalbundesanwalts erklärte, man stehe in engem Informationsaustausch mit den belgischen Behörden und habe bislang keinerlei belastbaren Anhaltspunkt für einen Zusammenhang mit den Anschlägen in Belgien.
WDR5 ist hier und NDR Info mit dem Echo des Tages. Palmyra, diese Stadt in der Mitte Syriens, gilt als Wiege der Menschheit. Die aus altorientalischer Zeit stammenden fantastisch erhaltenen Ruinen gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Aber vor knapp einem Jahr haben IS-Terroristen die Region erobert und große Teile der antiken Bauten gesprengt. Nicht nur für Archäologen ein unglaublicher Frevel. Inzwischen kämpft sich die offizielle syrische Armee zurück in die Region. Sie soll seit neuestem mehrere Stadtteile von Palmyra zurückerobert haben. Jürgen Strijak.
Nach Angaben syrischer Staatsmedien soll es den Regierungstruppen gelungen sein, einen Vorort von Palmyra einzunehmen. Sie hätten die vollständige Kontrolle über El Almireh erlangt. Kämpfe gibt es offenbar auch im Osten der Stadt, wo sich der Flughafen befindet, sowie im Westen, wo das Militär mindestens zwei weitere Stadtteile von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückerobert haben soll. Es ist derzeit nicht möglich, die Informationen unabhängig zu überprüfen. Sie werden allerdings von oppositionellen Beobachtern im Wesentlichen bestätigt. Im syrischen Staatsfernsehen ist die Offensive das Top-Thema. Kamerateams begleiten die Soldaten. Die Berichte werden mit Musik unterlegt, die die Dramatik der Ereignisse in Palmyra oder in Tadmur, wie der Ort auf Arabisch heißt, noch unterstreicht. Ein Offizier der Assad-Truppen preist die Erfolge. Es sind der Willen und die Entschlossenheit unserer Soldaten, die diese Siege ermöglicht haben. Wir haben die Zitadelle befreit und die IS-Extremisten fliehen vor uns in Richtung Raqqa und Deir ez-Zor. Die Zitadelle unweit der antiken Ruinen der Oasenstadt wurde bereits am Freitag eingenommen. In einem Video, das eine Drohne aus der Luft aufnahm und das im russischen Staatsfernsehen lief, ist zu sehen, wie bei den Gefechten die Zitadelle mit Granaten beschossen wurde. Bei ihrer Offensive werden die Assad-Truppen auch von russischen Kampfjets unterstützt. Nach Angaben eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP sollen sich russische Truppen ebenso am Boden an den Gefechten beteiligen. Von einem Hügel westlich der Stadt habe er beobachtet, wie russische und syrische Artillerieeinheiten gemeinsam im Einsatz seien. Mitte der Woche war ein russischer Offizier bei Kämpfen nahe Palmyra ums Leben gekommen. Regierungssoldaten durchkämmen unterdessen Häuser in den eroberten Vierteln. In einem Hotel, das dem IS womöglich als Stützpunkt diente, finden sie Propagandamaterial, eine schwarze IS-Flagge und Formularvordrucke der Terrormiliz. In den Staatsmedien heißt es, dass die Regierungstruppen nun gut ein Drittel der Stadt kontrollieren würden. Irina Bokova, die Generaldirektorin der UNESCO, begrüßte die Vertreibung der IS-Extremisten aus den antiken Städten Palmyras in einer offiziellen Erklärung. Die Organisation hatte die Sprengung von Tempelruinen durch die Dschihadisten als Kriegsverbrechen eingestuft. Ein Sieg über den IS in Palmyra würde seine Symbolkraft vor allem im Ausland entfalten. Das Assad-Regime war international immer wieder dafür kritisiert worden, dass es hauptsächlich die vom Westen, der Türkei und den Golfstaaten unterstützten Rebellen bekämpfe, den IS aber schone.
Wir eliminieren systematisch ihr Kabinett. So kriegerisch sagt das Ashton Carter, der US-Verteidigungsminister. Er meint amerikanische Angriffe gegen die Führung der Terrormiliz IS und er geht davon aus, dass jetzt auch IS-Vizechef al-Qaduli dabei getötet wurde. Er zählt zu den meistgesuchten Terroristen der Welt. Informationen aus Washington von Rolf Büllmann.
Abdulrahman Mustafa al-Qaduli, auch bekannt als Haji Imam, war eine wichtige Größe innerhalb von IS. Er war die Nummer zwei hinter IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi und er war sozusagen der Finanzminister der Terrorgruppe. 7 Millionen Dollar Kopfgeld waren auf ihn ausgesetzt, nur al-Baghdadi selber ist den USA mit 10 Millionen Dollar noch mehr wert. US-Spezialeinheiten haben al-Qaduli jetzt offenbar getötet. Ein schwerer Schlag gegen den Terror, so US-Verteidigungsminister Ashton Carter. Dadurch, dass wir diesen IS-Anführer ausgeschaltet haben, werden die Fähigkeiten von IS deutlich eingeschränkt, innerhalb und außerhalb von Irak und Syrien Aktionen durchzuführen. Er ist nach dem Kriegsminister von IS, den wir vor kurzem getroffen haben, schon der zweite hochrangige Führer, den wir dieses Jahr erfolgreich ins Fadenkreuz genommen haben. Minister of War. A short time ago. Und auch Terrorexperten sind sich einig, das sei sehr signifikant und werde den IS schwächen.
His death is extremely significant. He was the money guy and thus his death will hamper the funding for certain operations in Iraq and Syria.
Durch den Tod von al-Qaduli werde die Finanzierung für Operationen im Irak und in Syrien erschwert, sagt Laith al-Khoury dem Sender NBC. Und Paul Cruikshank, auch er ein Terrorismusexperte, sagt CNN:
This will be a big message to the top leadership of ISIS. Your impunity is over.
Es sende eine klare Botschaft an die Führungsmannschaft von IS, nämlich die Zeit, in der ihr ungestraft agieren konntet, ist vorbei. Und doch, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Spitzenvertreter von IS ausgeschaltet wurde und bislang ist die Terrorgruppe trotzdem nicht in sich zusammengefallen. Bringt das alles überhaupt etwas? Fragen Kritiker. Ja, sagt Lisa Monaco, die Präsident Obama im Antiterrorkampf berät.
Well, I understand that argument, but what we're trying to do is.
Ich verstehe dieses Argument, aber wir tun ja mehrere Dinge. Wir schalten die Führungsmannschaft aus, wir entreißen ihnen sicheren Rückzugsraum und wir greifen die Netzwerke an, die die IS-Operationen ermöglichen, egal wer an der Spitze steht.
Und das alles zusammen wirkt, sagen die USA. Der Kampf gegen IS nehme immer mehr an Schwung auf, hieß es nach al-Qadulis Tod immer wieder. Wie sehr die Terrorgruppe unter Druck steht, zeige sich auch an der Front. Schließlich habe der IS gerade Palmyra verloren und im Irak beginne eine Offensive, Mosul wieder einzunehmen. Es steht völlig außer Frage. IS verliert immer mehr Gebiete und wir haben ihre Ressourcen dezimiert. Aber es bleibt viel zu tun, denn das alles hat IS nicht davon abgehalten, Terrorangriffe auszuüben, sagt US-Generalstabschef Joseph Dunford. Und er fügt hinzu, der Kampf sei noch lange nicht vorbei.
18.43 Uhr. Die Menschheit muss sich dauerhaft einstellen auf höhere Temperaturen. Selbst in Deutschland wird es öfter Hitze, Dürre und Starkregen geben. Das sagt die Weltorganisation für Meteorologie in ihrem Jahresbericht. Und sie meint nicht irgendwelche Kurzfrist-Wetterberichte. Es geht um den Klimawandel und die bisher unentschlossenen Reaktionen der Staaten. Dazu der Kommentar von Detlef Repen.
Im ägyptischen Luxor wurden im Juli 2015 47,6 Grad gemessen. Ja und? Ist es denn dort nicht immer so heiß? Nein, ist es nicht. Mehr als 47 Grad im Schatten ist auch in Ägypten ein absoluter Rekordwert. Nochmal ein Grad heißer war es im Oktober in Südafrika. Und am 5. Juli haben Meteorologen mit über 40 Grad im Schatten einen neuen deutschen Spitzenreiter gekürt. Das unterfränkische Kitzingen darf sich jetzt Hitzehauptstadt aller Zeiten nennen. Mal sehen, wie lange dieser sprachlich etwas verunglückte Superlativ hält. Die ersten 3 Monate des noch jungen Jahres waren bereits so warm, dass Meteorologen und andere Klimaforscher für 2016 mit neuen Rekorden rechnen. Und Hitze ist nun wirklich nicht das einzige Problem. Megataifune, furchterregende Dürren, sinnflutartige Regenfälle und dramatische Gletscher- und Meereisschmelze sind zwangsläufige Folgen in einer aufgeheizten Welt. Umso wichtiger ist es, dass sich die Staatengemeinschaft endlich aufgerafft hat, den Klimawandel zu begrenzen. Das Pariser Klimaschutzabkommen vom 12. Dezember 2015 wird zwar noch nicht ausreichen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu halten, aber es ist ein sehr guter Anfang. Durch das Abkommen und parallel dazu ist ein weltweites Investitionsprogramm in Gang gekommen, das die schlimmsten Klimakiller aus dem Markt drängen wird. Und die Divestment-Kampagne, also dass Pensionsfonds und andere große Anleger ihre Gelder aus der Kohleförderung und Verbrennung abziehen, ist innerhalb weniger Jahre so erfolgreich geworden, dass zum Beispiel eine riesige Kohlegrube in Australien gar nicht mehr ausgebeutet wird, obwohl sie bereits genehmigt ist. Auch Deutschland steigt langsam aus der Kohlenutzung aus und die NRW-Landesregierung hat gerade erst beschlossen, die Pensionsrücklagen zu dekarbonisieren, also sich der Divestment-Bewegung anzuschließen. Aber wir müssen mehr tun, als nur die Kohle im Boden zu lassen. Gerade erst hat das Umweltbundesamt die neuen deutschen Emissionsdaten vorgelegt. Besonders bei der Wohnungsheizung, im Verkehrssektor und in der Landwirtschaft ist der Treibhausgasausstoß zuletzt gestiegen. Vor allem, weil fossile Energieträger so unverschämt billig sind. Das zeigt, dass die Politik die deutschen Klimaschutzverpflichtungen allein mit Anreizprogrammen und Appellen nicht erfüllen kann. Es ist höchste Zeit, einen Gang höher zu schalten. Jetzt wäre zum Beispiel eine erstklassige Gelegenheit, die Subventionierung des Diesels zu beenden. Wichtiger aber noch wäre eine CO2-Steuer, die klimafreundliches Handeln belohnt und hohen Verbrauch von Kohle, Öl und Gas mit einer spürbaren Steuer belastet. Es gibt keine Verschnaufpause nach dem diplomatischen Kraftakt von Paris. Umweltbundesministerin Barbara Henricks, die an einem ambitionierten deutschen Klimaschutzgesetz arbeitet und viel Widerstand erfährt, scheint das verstanden zu haben. Aber haben die deutsche Wirtschaft, die Gewerkschaften und die Gesellschaft das auch?
Die Meinung von Detlef Repen im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Großbritannien ist Zeitungsland. Fast nirgendwo auf der Welt ist die tägliche Presselandschaft so bunt, von der seriösen Times bis zur schmuddeligen Sun. Aber genau wie deutsche Zeitungen leiden britische Blätter unter Anzeigenschwund und Bedeutungsverlust. Das Ergebnis: Redaktionen werden drastisch verkleinert, Titel zusammengelegt. Heute nun ist eine Traditionszeitung zum letzten Mal gedruckt erschienen, The Independent. Ein Abgesang von Jens-Peter Marquardt.
Der Independent war neben dem Guardian so ziemlich die einzige linksliberale Stimme im konservativen britischen Blätterwald. 1986 gegründet, war die Zeitung zunächst ein Riesenerfolg. Vier Jahre nach der Gründung hatte sie bereits eine Auflage von 423.000 Exemplaren und übertrumpfte damit sogar Rupert Murdochs Times. Der Independent war frech, innovativ und ein bisschen links, aber diese Mischung war kein Rezept für einen dauerhaften Erfolg. Gegründet wurde die Zeitung von einer Gruppe engagierter Journalisten, doch als die Auflage fiel, ging sie durch die Hände mehrerer Investoren. 2010 kaufte der Russe Alexander Lebedev, ein Putin-Gegner, das Blatt für 1 Pfund. Aber auch der Oligarch konnte den Abstieg nicht aufhalten, das Blatt machte immer mehr Verlust. Lebedev Junior zog jetzt, nachdem die Familie insgesamt umgerechnet 84 Millionen Pfund in die Zeitung investiert hatte, die Reißleine. Die gedruckte Ausgabe gibt es nicht mehr, der Independent findet nur noch im Internet statt. Ein Anlass zum Trauern, sagt auch der frühere Chefredakteur Ian Burrell. Es ist ein sehr trauriger Tag. Der Independent war ein wichtiger Teil meines Lebens. Hier hatte ich kurz nach der Gründung meine erste Schicht als Redakteur einer nationalen Zeitung und habe 13 Jahre dort gearbeitet. Eine brillante Zeitung, sehr innovativ. Der Independent hat Themen aufgegriffen, die andere vernachlässigt haben. Und viele talentierte Journalisten sind hier groß geworden. Der Independent hatte zuletzt einen kleinen Bruder, kurz I genannt. Eine Kurzausgabe, die anfangs nur 20 Pence kostete und vor allem beim jüngeren Publikum und an den Universitäten ankam. Das kleine I erreichte so eine Auflage von zuletzt 268.000, während der Independent zuletzt nur noch 40.000 Exemplare verkaufte. Die Redakteure des Independent arbeiteten auch für das I. Das schien ein Erfolgsmodell zu sein, bis jetzt. Denn die Lebedevs haben das kleine Ei verkauft und den großen Independent gibt es nur noch online. Sogar die Konkurrenz trauert, Beth Rigby, die Medienredakteurin der Times.
Wirklich ein trauriger Tag. Der Verlust einer nationalen Zeitung, die es 30 Jahre lang gegeben hat. Das erste Opfer der digitalen Revolution.
Und was die Eigentümer jetzt als Zukunftsmodell verkauften, sei in Wahrheit ein Sparprogramm, so Rigby.
Sie streichen mehr als 100 Arbeitsplätze und lassen die Online-Ausgabe nur noch von 25 Redakteuren machen. Mit so wenigen Leuten kann man online nicht mehr das machen, wofür der Independent gestanden hat. Dafür müsste man viel mehr in die Redaktion investieren.
So, jetzt die Stones. Die sind auf Kuba genauso beliebt wie im Rest der Welt. Die durften nur noch nie live auftreten im Reich der Castros. Fidel hin, Raul her. Das hat sich geändert. Satisfaction ist jetzt angekommen und guaranteed. Gestern haben Mick Jagger und Co. das erste Mal in Havanna gespielt. Und rund 500.000 Kubaner waren begeistert dabei im Sportstadion. Anne-Kathrin Mellmann hat zugehört.
Los Rolling, wie die Kubaner die Stones liebevoll nennen, beginnen ihren Gig im Sportstadion von Havanna etwas verhalten. Mit knapper Begrüßung, nicht gleich mit Satisfaction, auf das hier alle warten, sondern erst einmal mit Jumping Jack Flash. Jahrzehntelang waren die Briten auf der kommunistisch regierten Insel offiziell verpönt. Genauso lange haben ihre Fans davon geträumt, sie einmal live zu sehen. Viele der Älteren sind zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Rockkonzert, wie Manuel Martinez. Der 64-Jährige fuhr in den 1970ern als Seemann in den Westen, hat dort Stones-Platten gekauft und nach Kuba geschmuggelt. Wir waren getrennt vom Rest der Welt. Das war schlimm für die jungen Leute. Und jetzt kommen die Stones kurz nach US-Präsident Obama zu uns. Aber die Stones hier zu haben, ist viel besser als Obama, weil sie unsere Seelen erreichen und wir für immer etwas in unserem Herzen behalten. Frontmann Mick Jagger, 72 Jahre alt und so fit wie manch 20-Jähriger gern wäre, wirft die anfängliche Zurückhaltung über Bord und spricht das Publikum auf Spanisch an. Er wisse, dass es früher schwierig war, die Stones zu hören. Aber jetzt sind wir ja da und spielen für euch. Ich glaube, endlich ändern sich die Zeiten. Ein kommerzfreies Konzert im antikapitalistischen Kuba. Ohne Bier, ohne Chips und T-Shirt-Verkaufsstände. Die Ordner sind Polizisten. Hunderttausende Fans sind gekommen, haben stundenlang in der Sonne ausgeharrt. 2 Stunden gratis bekamen sie dafür die Stones. In einem Land, in dem die meisten umgerechnet nicht mehr als 20 Euro im Monat verdienen. Die 18-jährigen Studentinnen Taibel und Amanda überschlagen sich fast vor Begeisterung. Auch weil in Kuba derzeit so viel Veränderung stattfindet. Zuerst nehmen wir wieder Beziehungen zu den USA auf. Der US-Präsident besucht uns. Das ist alles zu viel. Wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Eine Überraschung nach der anderen. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde.
Wir machen uns jetzt keine Sorgen, sonst kann man gar nichts machen.
Wir hoffen auf mehr, dass mehr Bands wie die Stones zu uns kommen. Die Stones sind nicht die ersten, aber die berühmtesten, die sich auf der Insel blicken ließen. Dazu in einem historischen Moment. Auch die deutsche Mitvierzigerin Gabi aus dem Allgäu hat ihn miterlebt.
Zeichen für die Zukunft, weil die USA jetzt hier wieder nach Kuba kommt, nach so langer Zeit, dass sich Kuba der Welt öffnet, dass sich die Welt Kuba öffnet. Und irgendwie, also für mich fühlt es sich so an, dass die Musik mitspielt, um es einfach gut werden zu lassen.
Und es ist nicht irgendeine Musik, die später mit dem Wind of Change auf der Karibikinsel verbunden sein wird, sondern die der erfolgreichsten Rockband der Welt. Zumindest in ihrem Konzert hat sich das Warten gelohnt.
Stones auf Kuba. Na, mal gucken, wer sonst noch alles spielen darf dort in den nächsten Wochen und Monaten. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bundesliga, wir sind beim Sport, ruht zu Ostern, aber Fußballfans kommen trotzdem auf ihre Kosten. Heute Abend um 20.45 Uhr wird in Berlin das Länderspiel Deutschland gegen England angepfiffen. Christian Schulze aus der Sportredaktion bei mir im Studio. Christian, bevor wir zum Sportlichen kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal über das Thema Sicherheit reden. Wie ist da die Lage in Berlin?
Es ist bislang absolut ruhig in Berlin. Natürlich steht das Spiel nach den Anschlägen in Brüssel wieder in Zeichen der Terrorgefahr. Die Sicherheitsmaßnahmen, die wurden entsprechend verstärkt. Etwa 1500 Polizisten sollen heute für die Sicherheit der Zuschauer und der Mannschaften sorgen. Konkrete Hinweise auf Gewalttaten in der Hauptstadt gibt es aber keine. Das betonen sowohl die Bundespolizei als auch die Berliner Polizei. Die Fans in der Hauptstadt, die versuchen, das Thema Terror auszublenden.
Wir machen uns jetzt keine Sorgen, weil sonst kann man gar nichts mehr. Sonst könnten wir jetzt uns hier auch nicht auf den Platz stellen.
Man denkt mit Sicherheit darüber nach, wobei ich da sagen muss, ich lasse mich von dem eigentlich nicht unterkriegen. Durch meine Teilnahme an diesem Spiel möchte ich diesen Leuten eigentlich entgegentreten.
Da sollte man nicht so ängstlich sein. Wir haben so viel Polizei und Sicherheitskräfte unterwegs gesehen, mehr kann man nicht machen. Notfalls wird man von der nächsten Straßenbahn überfahren, weil man ein schönes Schaufenster sieht. Ist genauso gefährlich.
Und am Berliner Olympiastadion wird es heute natürlich strenge Einlasskontrollen geben. Unter anderem sind Körperscanner wie am Flughafen im Einsatz. Trotz alledem werden heute 72.000 Zuschauer erwartet.
Also tolle Kulisse, sportlich ist ja das Ganze der Startschuss für das Jahr der Europameisterschaft in Frankreich. Gleich das erste Länderspiel hat es natürlich in sich vom Klang her. Deutschland gegen England. Absoluter Klassiker, Vorfreude überall, bei mir auf jeden Fall, bei dir auch?
Ja, absolut. Also richtig große Vorfreude. Ich freue mich wirklich drauf nachher, dieses Spiel im Fernsehen zu schauen. Die Duelle mit England, die sind immer was Besonderes. Da steckt ja eine Menge Prestige drin und auch so viel Historie. Also im Sommer, da jährt sich ja zum Beispiel das Wembley-Tor aus dem WM-Finale 1966 zum 40. Mal. Ja, und das ist heute natürlich dann auch schon mal ein schöner Vorgeschmack auf die EM im Sommer. Das geht auch sportlich. Das ist wirklich ein Gradmesser für das deutsche Team heute. England hat die EM-Qualifikation so souverän wie kein anderer gemeistert. 10 Spiele, 10 Siege, das ist ein Ausrufezeichen. Und auch Mittelfeldspieler Toni Kroos, der freut sich deshalb auf das Spiel heute und auch auf die Partie am Dienstag in München gegen Italien.
Wenn wir schon da sind, wollen wir auch gewinnen. Ich glaube, dass wir die Gegner wirklich gut gewählt haben. Sind für mich auch dann während der EM natürlich zwei Mannschaften, die stark einzuschätzen sind. Und ich glaube einfach, dass auch nochmal 2 Spiele gegen gute Gegner auch für den Trainer nochmal eine gute Möglichkeit ist. Da, wo er einfach noch vielleicht gewisse Zweifel hat, auf gewissen Positionen einfach nochmal was zu sehen und denke, dass es eine gute Geschichte ist.
Na, was Toni Kroos meint, es sind die beiden letzten Spiele, bevor Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die EM bekannt geben muss. Das macht die Sache heute natürlich nochmal spannender.
Also, wir reden über die Aufstellung. Wen werden wir denn da sehen heute Abend auf dem Platz?
Also auf jeden Fall Mario Gomez. Der Stürmer, da hat sich Bundestrainer Joachim Löw schon festgelegt, wird von Beginn an spielen. Er hat sich im Training unter der Woche und durch seine vielen Tore im Verein in der Türkei aufgedrängt. Mario Götze hingegen, der wird wie bei Bayern München erstmal auf der Bank sitzen und vielleicht dann später eingewechselt. Aber auch da hat Löw schon mal verraten, am Dienstag gegen Italien soll Götze dann in der Startelf stehen. Weiterer Kandidat für heute gegen England ist möglicherweise Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Der junge Innenverteidiger, der könnte an der Seite des Dortmunder Mats Hummels sein Debüt im Trikot des Weltmeisters geben und sich dann eventuell für ein EM-Ticket empfehlen. Ein Schock war in dieser Woche natürlich die Verletzung von Kapitän Bastian Schweinsteiger. Er hat sich erneut am Knie verletzt und das könnte richtig eng werden für die EM. Aber Mittelfeldspieler Thomas Müller, der macht sich da keine Sorgen. Er glaubt so oder so an eine starke deutsche Mannschaft.
Grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten. Wir sind amtierender Weltmeister, haben wirklich ein sehr gut bestücktes Team. Also fußballerisch gesehen.
Ja, da hat Thomas Müller mal wieder für einige Lacher gesorgt. Ihn werden wir heute Abend auch auf dem Platz sehen, gehe ich ganz schwer von aus. 20.45 Uhr geht's los in Berlin.
Ja, wir gucken natürlich Deutschland gegen England, Klassiker. Christian, lass uns kurz noch zum Eishockey gucken. Das Playoff-Viertelfinale läuft, 2 Spiele sind noch nicht entschieden. Wie schaut's aus?
Ja, also die Kölner Haie, die sind auf einem guten Weg, das entscheidende 7. Spiel gegen die Eisbären Berlin zu erzwingen. Im Heimspiel gegen Berlin steht es aktuell 3:1 für die Kölner Haie. Und in der Best-of-Seven-Serie, die ja dann quasi im Eishockey gespielt wird, da liegt Köln momentan mit 2:3 zurück, würde bei einem Sieg heute aber den Ausgleich schaffen und hätte dann tatsächlich noch eine Chance aufs Halbfinale. Dann würde es nämlich am Montag Spiel 7 in Berlin geben. Nach einem 7. Spiel sieht es im anderen Duell aktuell nicht aus. Nürnberg führt im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters im 2. Drittel mit 3:0 und würde damit heute ins Halbfinale einziehen. Dort stehen bereits München und Wolfsburg.
Christian Schulze mit dem Sport im Echo des Tages. Und das war es dann auch von uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Weise Sie nochmal darauf hin, dass Sie uns auch nachhören können als Podcast im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.